Ja, beschäftigen wir uns doch mal mit Deutschland. Die Frage ist ja eben auch schon aufgetaucht. Sind wir ein innovationsschwaches Land? Haben wir Innovationen, können sie aber nicht nutzen? Woran liegt's?
Also ich glaube, Innovationsideen haben wir reichlich. Ich will nur ein paar Beispiele nennen. Also das Telefax ist in Deutschland entwickelt worden, konnte aber hier nicht vermarktet werden. Letztlich musste den Umweg über Japan nehmen. Der MP3-Player,
noch nicht gerettet.
Der MP3-Player ist auch in Deutschland entwickelt worden und findet jetzt auch über andere Länder den Rückweg hier nach Deutschland.
Aber woran liegt das denn? Also MP3 hier, Fraunhofer Gesellschaft, hat das Format erfunden und das erste Gerät dazu. Apple macht jetzt im Grunde genommen damit den riesen Reibach. Woran liegt das? Was läuft da falsch?
Ja, ich glaube, es liegt schon ein Stück weit an der Risikobereitschaft. Da sind plötzlich Dinge, die neben dem Mainstream liegen und die noch nicht unmittelbar jetzt in Markt und Zahlen letztlich nachgewiesen werden können. Denn da entsteht ja ein grundsätzliches Problem. Da stehen jetzt wieder Unternehmensleitungen vor der Aufgabe, Dinge beurteilen zu können, Weiterführung oder Nicht-Weiterführung, mit riesigen Investments, die dahinter stehen. Und der Frage, wird es was, wird es nichts? Und ich muss plötzlich Vertrauen in die Menschen, die damit betraut sind, setzen. Und habe da keine Chance,
also ist das
eigene Kompetenz, mich abzusichern.
Aber nehmen Sie doch mal den Unterhaltungsbereich, da kommt doch alles aus Holland, ja? Oder vieles jedenfalls, was jetzt dann, wo teure Lizenzen dann gekauft werden mussten, das hätte man sich auch hier ausdenken können. Das sind ja jetzt nicht, sagen wir mal, solche unglaublich fantastischen Ideen, dass man,
also unter, Big Brother oder
dass
sowas,
man Leute in einen Käfig sperrt oder dass man irgendwie sich überlegt, ein Casting zu machen mit der gesamten Bevölkerung und am Ende gewinnt einer. Das ist ja nicht so wahnsinnig aufregend, ja. Aber es kam nicht von hier, es kam woanders her, weil es natürlich vieles über den Haufen geschmissen hat, ja.
Also ich glaube, das Problem ist vielschichtig. Zunächst, glaube ich, können wir positiv feststellen, Deutschland ist innovativ, aber Deutschland schöpft sein Potenzial bei weitem nicht aus. Ich würde Ihnen zustimmen, dass wir viele Ideen haben, auch in den Universitäten. Aber diese Ideen werden nicht transformiert in Patente und Produkte. Riesendefizit in Technologietransfer. Zum Zweiten.
Wobei wir sehr viele Patente haben. Also ich habe es nachgelesen, das ist erstaunlich. Allerdings meist in Bereichen, ich erinnere mich also in einem Jahr, über 3000 Patente im Bereich neue Schlösser und Anwendungen von Schlössern, aber nur ganz wenige im Bereich Biochemie.
Ja gut, aber wenn Sie mal zum Beispiel den Präsidenten des Europäischen Patentamtes hören, Herrn Schade, der sagt, es schlummern en masse Patente, die von den Unternehmen nicht abgerufen werden. Mhm. Das heißt, was uns doch fehlt, sind zwei Dinge. Einerseits, ich nenne es mal Wissenschaftsbörse, wo Wissenschaft ihre Know-how, ihre Problemlösekompetenz transportiert, verbinden mit Problembörse, ja, wo Firmen ihre Probleme oder auch Kunden ihre Probleme artikulieren. Und dann bräuchte man diese Verbinder, die Problembörsen und Wissenschaftsbörsen verbinden. Das ist das eine. Und wir müssen natürlich unsere Studierenden ausbilden, ja, in Innovationsgeschichte, was wir eben in dem vorherigen Film gehört haben. Was waren die Gründe von Basisinnovationen? Wir müssen sie ausbilden in Wissen über Innovationen, aber auch Handlungskompetenzen, was wir vorher besprochen haben. In Universitäten werden Multiplikatoren für die Gesellschaft ausgebildet. Es ist eine reine Fachausbildung, oft eine Fachidiotenausbildung. Und es ist ganz wichtig, hier Dinge zu addieren, die Wissen und Handlungskompetenzen über Innovation fördern.
Wie ist das in der Kultur? Also ich meine, das wäre jetzt ein Riesenfeld, wenn wir darüber reden würden, warum ist deutsche Literatur nicht so erfolgreich im Ausland. Ist natürlich ein Sprachproblem, weiß ich auch. Aber ist das alleinige?
Nein, das ist es natürlich nicht nur. Es ist nicht nur ein Sprachproblem. Ich glaube, das hängt damit zusammen, wie mutig oder wie viel Mut man umsetzen kann. Also sagen wir mal so, wenn man heute ein Buch schreibt, was nur sich dadurch auszeichnet, dass es, sagen wir mal, mehr als 300 Seiten sind, ja. Nicht jetzt jedes Klischee da bedient wird, dann braucht dieses Buch, um gelesen zu werden, bereits eine ungeheure Ermutigung. Es reicht nicht mehr, dass gute Kritiken geschrieben werden, sondern es muss jemand ganz deutlich die Hand heben und sagen, du musst das unbedingt lesen. Sonst hat ein solches Buch heute keine Chance mehr. Und das ist übrigens etwas, was sich geändert hat in den letzten 15, 20 Jahren. Das ist grundsätzlich anders geworden. Und oder versuchen Sie in einer Fernsehanstalt ein neues Programm, ein neues Format durchzubringen. Das ist fast unmöglich. Das ist unglaublich schwierig. Weil man hat das Gefühl, dass die zuständigen Redakteure darin ausgebildet sind, 10.000 Gründe, warum etwas nicht geht, bei jeder Gelegenheit abrufen zu können. Ja? Das ist die Hauptbeschäftigung.
Das ist deutsche Gründlichkeit.
Ja, diese Gründlichkeit da. Und da als Einzelner oder auch als kleine Gruppe dagegen zu halten, ist enorm schwer. Und wenn Sie ein Buch schreiben, dann werden Sie auch sehen, es gibt natürlich unglaublich viele Gründe, warum man sich mit einem Buch nicht befassen muss. Wahnsinnig viel, was dagegen spricht. Und nur ganz, ganz wenige, die sagen, setz dich jetzt hin und mach das, ja, und liest das vielleicht mal.
Die Geschichte der Innovation ist natürlich auch in gewisser Weise immer die Geschichte des Scheiterns von Innovation. Das taucht ja eben schon mal auf, das Thema, dass wir ein Problem damit haben, mit Misserfolgen umzugehen, mit Scheitern umzugehen. Suchen wir nicht jetzt das Schlechte, suchen wir das Positive. Wie kann man denn positiv, produktiv mit Scheitern umgehen?
Ich halte es für ganz erforderlich, konstruktiv überhaupt Fehler mal aufzugreifen. Ich hatte eben schon gesagt, wir haben sozialisiert eine Null-Fehler-Kultur in den Unternehmen. Die muss für den Routinebereich auch sein, da wird das Geld verdient, das will ich gar nicht in Abrede stehen. Wir brauchen aber daneben eine Innovationskultur, die eben auch Fehler zulässt. Und da hatte ich gesagt, die Anreizsysteme in Deutschland sind so nicht ausgerichtet. Die sanktionieren gerade Fehler. Nun will ich gerade keine Fehler belohnen, aber ich will sie zulassen zumindest in den Unternehmen und dann nicht jedes Scheitern sofort sanktionieren, weil Innovation
und Scheitern ist unmittelbar. Raum. Sie brauchen einen geschützten Raum, anders geht es nicht.
Ja, aber das kann ich ja durch simple Spielregeln umsetzen. Also viele Firmen machen zum Beispiel, haben eine Fehlerkultur der Gestalt, dass sie sagen, bei jedem Fehler nicht Sündenbock suche, sondern Ursachenanalyse mit fünf Warum-Fragen. Ja? Oder Porsche sagt, jeder Fehler muss in einen Verbesserungsvorschlag einmünden. Oder andere Firmen sagen, was lief gut, was lief nicht gut. Ja? Also diese Selbstreflexion und Teamreflexion würde ich den Tag nochmal so leben. Ja? Und da gibt es auch die Untersuchungen von Baltes, vom Max-Planck-Institut in Berlin. Keine Entwicklung zur Reife und Weisheit und eben zur Innovation ohne diese Selbst- und Teamreflexion. Also mit sich selber auseinanderzusetzen, damit auch positiv und konstruktiv mit dem Fehler sich auseinanderzusetzen.
Also wenn man es mal übertreibt.
Es gibt Positivbeispiele, wo es Gott sei Dank gemacht wird, sonst wären wir ja nicht so erfolgreich.
Also wenn man es zu Ende denkt, hängt es damit zusammen, dass wir sozusagen die falsche Philosophie von uns selber auch als Menschen haben.
Ja, Deutschland ist hyperkritisch, tiefgehend. Ängstlich, pessimistisch, also ein Teil ist auch deutsche Gründlichkeit.
Es ist aber auch ein Umgang mit sich selbst. Schauen Sie mal, dieser Umgang mit sich selbst, Fehler zuzulassen und überhaupt mal, dass ich mit einem Gegenüber mich hinsetze und sage, was hast du gemacht, was habe ich gemacht, können wir drüber reden. Richtig. Das ist sowas, das ist an sich sowas Neues.
So ist das.
Ja. Das ist fast revolutionär.
Ja, genau. Und deshalb liegt natürlich meine
Hoffnung. Ich meine, warum sind die Ehen? Das ist ja eine gute Ehe.
Die Frage ist, wie kriegen wir den Wandel hin? Und meine Hoffnung ist natürlich die sogenannte Elite. Ja, was wir auch in der Bayerischen Eliteakademie transportieren. Das heißt, dass Menschen, die kleine Leuchttürme sind oder Kerzen sind, sich verantwortlich fühlen, diese Kultur vorzuleben, einzuklagen. Ja? Und wenn ich das kontrastiere mit vielen Führungskräften in der deutschen Wirtschaft, dann sehe ich diese Wehleidigkeit, teilweise auch die Gier. Und das sind eben keine Vorbilder. Wiederum muss ich sagen, wir brauchen das Rad nicht neu erfinden. Das Wissen ist da, was Sie jetzt auch gesagt haben, diese neue Kultur. Wir brauchen nur genügend Leute, die dieses in den Schulen, in den Universitäten, in den Firmen vorleben. Und Gott sei Dank haben wir auch viele Positivbeispiele.
Nun stelle ich mir jemand aus dem Mittelstand vor, der sagt, also hört mal zu, ist ja ganz nett, Fehler machen und so, nur ich kann vielleicht einen Fehler machen. Einen zweiten kann ich nicht mehr machen.
Das hat Konfuzius schon gesagt. Wer aus einem Fehler nicht lernt, macht einen noch größeren zweiten Fehler. Das ist der Punkt, das Positive an Fehlern zu sehen. Ja? Aber den Fehler eben nicht zu vertuschen. Es sollten die bestraft werden, die den Fehler vertuschen. Das ist der Punkt.
Ja. Nun, um sowas umzusetzen, gehört das dazu, was Herr Kirchhoff gesagt hat. Ich brauche ein Stück Rückendeckung. Sie hatten es geschützten Raum genannt. Sie brauchen Rückendeckung durch die Unternehmen.
Einen geschützten Raum. Und jetzt muss noch eines dazu mitgedacht werden, dass wir in einer Mediengesellschaft leben, die natürlich wie eine dritte Gewalt sofort jede Geschichte, die passiert, aufgreift und entweder aufbauscht oder sagen wir mal, oder verzerrt darstellt. Das ist ja nicht so, dass es das nicht gäbe. Verstehen Sie? Wenn wir werden praktisch durch die Medien derartig beobachtet oder jemand, der so etwas macht, dass es sehr, sehr schwierig ist, sich diesen Raum zu schaffen. Man müsste sowas zunächst mal fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen, denke ich. Ja. Das Problem ist, dass sozusagen die Öffentlichkeit in dem Augenblick, wo ein zartes Pflänzchen irgendwo keimt, sofort die Öffentlichkeit dazukommt und dieses Keimen so kommentiert wird, dass dadurch eine Rückkopplung stattfindet und dass es schon wieder erstickt wird.
Richtig.
Ja, das ist ein großes Problem.
Richtig.
Und also das ist ja auch das, was genau. Ich im Augenblick hier mache.
Ja, ja. Und die Lösung, ja. Das Problem sehe ich eben, dass Führungspersonen oder Führungseliten einfach diese neue Kultur vorleben oder Stoppsignale setzen, da wo dieser geschützte Raum nicht möglich ist. Okay. Nur so kann es ja funktionieren, über Menschen.
Also das, was Sie schildern, das passiert ja in vielen Unternehmen.
Ja.
Das heißt, da werden U-Boote gefahren, um richtig. Innovationen, richtig. Die eben neben dem Mainstream liegen, überhaupt voranbringen zu können. Das heißt, man zapft von
heimlich.
Budgets, ja. Man zapft von ja. Budgets, die ja. für was ganz anderes ja. vorgesehen ja. sind, etwas ab. Ja. Man nimmt sich Zeit, man ja. arbeitet zu Hause in der Freizeit
ja.
und kommt eigentlich dann erst an die Oberfläche, wenn man vom Erfolg seiner Idee überzeugt ist und glaubt, jetzt kann ich sie umsetzen. Mhm.
Aber noch eine Sache zur Änderung in Deutschland. Also, dass wir das nicht hier schlecht reden. Aber wo wir zulegen müssen, ist ich nenne es mal, positiven mentalen Fokussierung. An unsere Stärken denken, in veränderbaren Welten denken, an positive Entwicklungen denken. Stadt geht nicht und andere zuständig. Ich bin zuständig. Was ist mein Beitrag? Und jeder kann einen kleinen Beitrag in seiner Gemeinde, in der Gewerkschaft, in der Schule für mehr Innovation machen. Statt zu sagen, die da oben oder andere sind zuständig. Das ist diese Schizophrenie, die wir ja zu oft haben.
Dann bedanke ich mich bei Ihnen allen für das Gespräch und für die Anregung.